Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Dienstag, den 31. Oktober. Heute mit den folgenden Themen.
Die Polizei übernimmt in diesen Fällen auch mehr Aufgaben, die eigentlich gar nicht in ihrem Kernbereich sind. Und stattdessen delegiert man wirklich jetzt alles zur Polizei, anstatt dass die Politik Lösungen sucht. Und hier hat sich jetzt die Polizei auch mal klar geäußert, dass das nicht mehr haltbar ist.
Für einmal lässt sie sich nicht von der Politik vor den Karren spannen. Die Polizei unterstützt Forderungen nach mehr Halteplätzen für fahrende Roma. Und
they decided to take every opportunity given to them to not know and to avoid the full sum of that knowledge.
Männer hätten sich bis anhin bewusst entschieden, nicht über das Ausmaß sexualisierter Gewalt Bescheid zu wissen. Das sagt die feministische Autorin Lori Penny. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages und die hat Wilma Rall für uns auf Lager.
Das BesetzerInnen-Kollektiv Fabrikul bleibt bis auf Weiteres in der Lenggasse. Die Zwischennutzung der alten Schreinerei auf dem Vonroll-Areal kann weitergeführt werden. Der Kanton hat den Vertrag, der heute auslaufen sollte, stillschweigend um weitere 3 Monate verlängert. Neue vorläufige Deadline ist der 30. Januar, wie das Amt für Grundstücke und Gebäude auf Anfrage von Radio Bern-Rabe bekannt gab. Das Gebäude an der Fabrikstraße ist im Besitz des Kantons Bern. Was damit längerfristig geschieht, ist noch unklar. Die Berner Fluggesellschaft Skyworks ist offenbar doch nicht Konkurs. Gestern Abend gab sie bekannt, das Grounding sei abgewendet. In Kürze werde man dem Bundesamt für Zivilluftfahrt die notwendige Finanzierung nachweisen, um den Flugbetrieb wieder aufzunehmen. Die Flüge von heute Dienstag fallen somit noch aus. Offen ist, wer die Finanzierung übernimmt. Laut Bund-Recherchen haben 2 Firmen aus Deutschland Interesse an einer Übernahme bekundet. Zudem gab Adria Airways bekannt, ab nächste Woche von Bern aus Destinationen anzufliegen, die im Skyworks-Flugplan stehen. Der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont ist nach Belgien geflohen. Laut Medienberichten ist noch unklar, ob er dort Asyl beantragen will. Puigdemont und weitere abgesetzte RegierungsvertreterInnen wurden am Montag in Spanien angeklagt, unter anderem wegen Rebellion und Unterschlagung öffentlicher Gelder. Auf Rebellion stehen in Spanien bis zu 30 Jahre Haft. Das oberste Gericht von Spanien prüft derzeit, ob die Anklage zulässig ist. Für heute kündigte Puigdemont eine öffentliche Stellungnahme an. Ob ein Asylgesuch in Belgien Chancen hätte, gilt als fraglich. Laut EU-Vertrag betrachten sich die EU-Mitgliedstaaten als sichere Herkunftsländer, weil es grundsätzlich keine Verfolgungsgefahr geben soll. In der Russland-Affäre gibt es erste Anklagen. Paul Manafort, der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, muss sich unter anderem wegen Geldwäscherei und Verschwörung gegen die USA verantworten. US-Präsident Trump reagierte gelassen. Er twitterte, es gebe keine Beweise dafür, dass es Absprachen gab zwischen Russland und Manafort oder anderen vom Wahlkampfteam. Laut Medienberichten kam es aber gestern zumindest ein direkter Kontakt zwischen dem US-Wahlkampfteam und dem russischen Präsidenten Putin ans Licht. Der ehemalige außenpolitische Berater George Papadopoulos gestand, er habe versucht, ein Treffen zwischen Trump und Putin zu organisieren. Laut der Sprecherin des Weißen Hauses habe er jedoch nicht im Namen des Wahlkampfteams gehandelt. Uhuru Kenyatta bleibt Präsident von Kenia nach einer höchst umstrittenen Präsidentschaftswahl. Laut Wahlkommission erhielt Kenyatta fast 100% der Stimmen. Die Wahl war von Gewalt, Boykott und Unregelmäßigkeiten überschattet. Zwei Drittel blieben zu Hause. In 25 Provinzen wurde gar nicht gewählt. Die aktuelle Präsidentschaftswahl war eine Wiederholung, weil das kenianische Verfassungsgericht die erste Wahl wegen Unregelmäßigkeiten annulliert hatte. Ob die Opposition das Resultat erneut anficht, ist ungewiss. Damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch bleibt es freundlich mit am Morgen teils Hochnebelfeldern bei bis zu 12 Grad. Am Donnerstag ist es am Morgen noch schön, am Nachmittag ziehen immer mehr Wolken auf, bei ebenfalls maximal 12 Grad.
Rabe Info.
Einmal mehr riefen sie im Sommerloch dubiose Ängste bei der Bevölkerung hervor. Fahrende Roma, die sich für ein paar Tage oder Wochen in der Schweiz niederlassen wollten. Statt die Bevölkerung darüber aufzuklären, dass fahrende Roma weder gefährlich noch kriminell sind, schürten Politiker vielerorts die Angst noch zusätzlich. Und statt ihr Versprechen einzulösen, mehr reguläre Halteplätze für Fahrende zu schaffen, forderten sie mehr Repression. So sollten zum Beispiel der Polizei im Kanton Bern mehr Befugnisse erteilt werden, um gegen die Minderheit der Roma vorzugehen. Eine Umfrage bei Polizisten und Polizistinnen durch die Gesellschaft für bedrohte Völker zeigt nun allerdings, die Gesetzeshüter und Hüterinnen wären froh, wenn es mehr legale Halteplätze für fahrende Roma geben würde. Warum das so ist, hat Angela Matti von der Gesellschaft für bedrohte Völker unserem Inforedakteur Michael Spar erklärt.
Im Gegensatz zur Politik ist die Polizei tatsächlich vor Ort und hat mit den fahrenden Roma direkt zu tun. Und aufgrund dessen haben sie auch festgestellt, dass der Platzmangel das schwierigste Problem ist, auf das sie im Moment stoßen. Und dass hier wirklich Handlungsbedarf ist. Die Polizei übernimmt in diesen Fällen auch mehr Aufgaben, die eigentlich gar nicht in ihrem Kernbereich sind. Und stattdessen delegiert man wirklich jetzt alles zur Polizei, anstatt dass die Politik Lösungen sucht. Und hier hat sich jetzt die Polizei auch mal klar geäußert, dass das nicht mehr haltbar ist, auch für sie.
Jedes Jahr kommen Hunderte von Roma, vor allem aus West- und Nordeuropa und nicht, wie viele Menschen glauben, aus Osteuropa in die Schweiz. In Spitzenzeiten im Sommer sind es vielleicht auch mal mehr als 1000 Roma, die in der Schweiz sind. Jetzt ist es ja so, dass es in den meisten Fällen keine Probleme gibt, weil sie einfach einen Deal machen, zum Beispiel mit einem Bauern und dafür ein Stück Land zur Verfügung gestellt erhalten und dort Miete zahlen. Warum kommt es dann trotzdem andernorts noch immer zu Konflikten, weil zum größten Teil stören diese Menschen niemanden?
Zu Konflikten kann es kommen, wenn zum Beispiel, wenn man sich nicht einig ist über die Aufenthaltsdauer oder auch wenn zum Beispiel gewisse Hygienevorschriften nicht beachtet werden. Das kann auch zu Konflikten führen, aber wie wir im Bericht festgestellt haben, kann es auch sehr, sehr schnell wieder eine Lösung vollzogen werden. Und da ist es einfach wirklich wichtig, dass man hier einen guten Weg findet, dass man vermittelt und dass man auch wirklich merkt, hey, die fahrenden Roma, das sind Westeuropäerinnen, Nordeuropäerinnen und nicht irgendwie Leute von einem anderen Planeten, wie das von den Medien und auch von der Politik immer wieder suggeriert wird.
Wie aufwendig wäre es denn, bessere Halteplätze zur Verfügung zu stellen? Würde das Millionen von Franken kosten?
Nein, also wir haben auch Erfahrungen in anderen Kantonen, wo das billiger gemacht wird. Eine Überlegung ist auch wirklich mal mit verschiedenen Provisorien zu arbeiten und nicht jetzt irgendwie einen riesen Transitplatz hinzustellen und vielleicht mit kleineren Plätzen mal zu schauen, wie verhält sich die Bevölkerung dazu. Und oft hat man dann auch festgestellt, dass nach 2-3 Jahren das wirklich das Verhältnis sich normalisiert hat und die Bevölkerung dann auch durchaus bereit ist, um über eine fixe Lösung dann zu diskutieren.
Etwas, das in der ganzen Diskussion oft auch vergessen geht, ist, warum die Roma überhaupt in die Schweiz kommen. Es scheint ja auch ein Bedürfnis zu sein, dass diese Menschen hierher kommen.
Definitiv. Und das ist wirklich so der Punkt, der immer wieder vergessen geht. Das sind Menschen, die kommen zum Arbeiten, und zwar schon die meisten schon seit 20, 30 Jahren immer wieder. Viele von ihnen haben einen fixen Kundenstamm und arbeiten in gewissen Nischen, die durchaus gefragt sind. Und das ist wirklich auch wichtig, dass man das auch beachtet in den Debatten selbst, dass die wirklich zum Arbeiten kommen und eben, dass die Nachfrage besteht.
Rabe Info.
Feministisch gibt es im Moment sehr viel zu tun. Das sagt die englische Autorin und Journalistin Lori Penny. Lori Penny gehört zu denjenigen Personen, welche mit ihren Artikeln und Büchern den gegenwärtigen Feminismus maßgeblich prägt. Unlängst erschien ihr Buch «Bitch Doctrine» in deutscher Übersetzung im Nautilus Verlag. Vergangene Woche war Lori Penny im Frauenraum der Reitschule zu Gast. In seiner 25-jährigen Geschichte ist der Frauenraum wohl noch nie so voll gewesen. Lori Penny scheint quasi ein Popstar des zeitgenössischen Feminismus zu sein. Geneva Wasser vom querfeministischen Radiomagazin Lila Blues hat sie getroffen und gefragt, was es denn feministisch gegenwärtig zu tun gebe und wie es sich so lebe als feministischer Popstar.
I've no idea why this happens anymore, and I've ceased to ask questions about it, but it's really, really flattering that people come. And I just hope that if there's that volume of people, some people meet each other.
Ich weiß nicht, warum das passiert. Es ist eine große Ehre, dass so viele Menschen kommen. Ich hoffe, dass sich die Menschen begegnen können, trotz der großen Anzahl BesucherInnen. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade in der Reitschule eine starke Community spürbar ist, die sich gegenseitig unterstützt. Dass so viele Leute zu meinen Lesungen kommen, ist im englischsprachigen Raum nicht so, vielmehr in deutschsprachigen Ländern. Ich habe keine Ahnung, weshalb. Ich versuche einfach, diese Arbeit gut zu machen und für die Leute das zu tun, was nötig ist. Aber ich muss mir auch immer wieder sagen, dass es in Großbritannien anders ist. Aber es ist eine große Ehre, dass so viele Menschen an meine Lesungen und Vorträge kommen.
Every time I come back, I just have to remember, oh, it's different over here. It's not like it is at home. So, yeah, it's just very flattering.
If I think of, for example, pop stars of the second wave feminism, maybe Gloria Steinem, or if we imagine,
wenn ich an Heldinnen der ersten oder zweiten Frauenbewegung denke, vielleicht Gloria Steinem oder Emmeline Pankhurst, da frage ich mich, muss ein Popstar der heutigen Frauenbewegung, wenn wir das jetzt mal so nennen wollen, andere Qualitäten haben?
The whole thing about contemporary feminism, like any contemporary left movement, is that
die Sache mit zeitgenössischem Feminismus, wie mit jeder linken Bewegung, ist eben genau die, dass es nicht um Popstars geht, nicht um Leaders. Es geht vielmehr um Ideen, um die Inhalte. Und viele meiner Ideen sind ja nicht neu. Sie stammen nicht alle von mir, einige schon. Viele Menschen formulieren diese radikalen Dinge. Ich hatte einfach die Möglichkeit, diese Ideen als Bücher zu publizieren. Jemanden zur Ausnahmefigur zu erklären, steht im Widerspruch zu dem, was Feminismus ist. Es geht nicht um Wettkampf, wer ist die beste Feministin. Das ist wie, wer ist die schönste, die dünnste, die beste Mutter. Heute geht es jetzt plötzlich auch darum, wer die beste Feministin ist. Eigentlich können viele Menschen unterschiedliche Rollen innerhalb des Feminismus einnehmen. Einige können demonstrieren und an Orten wie der Reitschule zu einem mehr queer-feministischen Publikum sprechen, antikapitalistische Arbeit machen und andere mit Anzügen an Orten wie der UNO und im Parlament sprechen und für Gesetzesänderungen kämpfen. Ich könnte das zum Beispiel nie, aber wir brauchen einfach auch ganz unterschiedliche Menschen, auch um diese Medienarbeit zu machen, die ich mache. Ich werde etwas unruhig, wenn ich im Namen aller Frauen oder im Namen des zeitgenössischen Feminismus sprechen soll. Insbesondere als weiße, englisch sprechende Person der Mittelklasse kann ich per se nicht für alle sprechen. Aber ich bin auch einfach ein ziemlich seltsamer Mensch. Also alle sind seltsam, aber ich bin wirklich komisch und kann keinesfalls für mehr als für mich selbst sprechen.
I'm quite weird. I'm quite a strange person. Like there's obviously everybody is weird and strange, but like the idea that I could represent anything more than myself in that way is just bizarre to me.
Du arbeitest entsprechend ja viel mit Storytelling. Du teilst also persönliche Geschichten aus deinem Leben. Erzähl uns doch die Geschichte, wie du Feministin wurdest.
This is also unusual. Like,
auch das ist etwas ungewöhnlich. Viele kommen über Reflexion zum Feminismus, weil irgendetwas Ungerechtes in ihrem Leben passiert ist. Ich war dagegen etwa 10 oder 12 und habe zufällig angefangen, feministische Theorie zu lesen. Heute ist das nicht mehr so erstaunlich, weil die Menschen Zugang zum Internet haben. Ich treffe dauernd 14-Jährige, die feministische Theorien lesen und schon wissen, was Intersektionalität ist. Aber damals war das ziemlich ungewöhnlich. Ich las Andrea Dworkin, Germaine Greer, Maya Angelou und Alice Walker in diesem jungen Alter, noch bevor ich überhaupt das Gefühl hatte, eine erwachsene weibliche Person zu sein, hatte ich diesen ganzen theoretischen Hintergrund im Kopf. Ich war ein ziemlich nerdiger Teenager. Ich lese viel und erlebe mein Leben quasi hauptsächlich durch Bücher. Eigentlich sollte es für Frauen nicht nötig sein, schreckliche persönliche Geschichten zu teilen, um als glaubwürdig und politisch relevant zu gelten. Es gibt viele feministische Autorinnen, die das nicht tun, beispielsweise Judith Butler oder Nina Power. Kleine persönliche Anekdoten zu teilen, ist zufälligerweise meine Arbeitsweise, meine Strategie. Ich erscheine damit viel offener, als ich es eigentlich bin. Es gibt viele Bereiche meines Lebens, die ich bewusst nicht teile.
I can come across as much more open than I actually am. There are all kinds of parts of my life that I never tell anyone about, not in public anyway.
Deine Texte und Auftritte zeigen es. Du nutzt Humor als feministische Strategie. Warum genau Humor?
Because politics is very silly, apart from anything else. Look,
Politik ist doch einfach albern. Eigentlich finde ich ganz viele Dinge im Leben ziemlich lächerlich. Und ich versuche das zu vermitteln, gerade dann, wenn ich von düsteren, schmerzhaften Dingen spreche. Für mich machen Witze alles erträglicher und einfacher. Und Humor bringt Menschen zusammen, lockert die Stimmung auf und erinnert alle daran, dass sogar seriöseste Politik irgendwie albern ist.
The even serious politics are incredibly silly. I think that's important.
Kennst du denn auch Erschöpfungszustände als feministische Aktivistin? Und wie gehst du damit um?
It's really, really tiring, particularly right now. There seems to be so much work to do.
Ja, Feminismus ist ermüdend. Gerade im Moment gibt es so viel zu tun. Grenzen setzen und sich auch freie Tage gönnen ist sehr wichtig. Ich bin richtig schlecht darin und brenne regelmäßig aus. Teilweise auch, weil ich einfach weiß, dass meine Position ein riesiges Privileg ist, weil Menschen mir zuhören. Ich habe großes Glück gehabt und das kommt mir manchmal in die Quere, wenn ich mehr Freizeit nehmen sollte. Ich denke dann, ich sollte mich nicht beschweren. Das führt zwangsläufig zum Burnout und auch zu schlechterer Arbeit. Das ist zwar sehr neoliberal, aber ich zwinge mich auch zu freien Tagen, weil ich weiß, dass ich in der restlichen Zeit besser und produktiver arbeite.
Wenn wir diese Selbstsorge nun etwas kollektiver denken, wie können wir einander besser unterstützen und Strategien von Solidarität entwickeln? Innerhalb des Feminismus bekämpfen sich unterschiedliche Positionen auf oft sehr unschöne Weise.
Okay, look, so feminists have always fought each other, always. And I think we...
Schau. FeministInnen haben sich immer gegenseitig bekämpft. Ich denke, das ist eine Stärke, kein Nachteil. Bei allen Linken ist das so. Wir können an unserem Ton arbeiten, daran, besser aufeinander zu achten und großzügiger miteinander zu sein. Aber wir werden uns schlicht nie in allem einig sein. Und die Idee, dass wir es sollten, quasi weil Frauen das eben sollten, ist eine ziemlich patriarchale Idee. Seit Jahrhunderten bekämpfen sich Frauen rund um die Frage, was Feminismus und seine Schwerpunkte denn sein sollten. Kämpfe, die für viele innerhalb der Bewegung absolut traumatisch waren. Und trotzdem, wir haben das all die Jahrhunderte auch nicht allzu schlecht gemacht. Die Differenzen innerhalb des Feminismus werden ihn nicht davon abhalten, voranzukommen. Als Linke lieben wir es doch einfach, kämpferisch zu sein und kritisch. Wir werden ermutigt zu denken, dass wir uns selber die größten FeindInnen sind. Aber das sind wir nicht. Das Patriarchat ist unser größter Feind. Die Typen in Machtpositionen, die gerade unsere Welt zerstören, das sind unsere größten Feinde. Im alltäglichen Leben denkst du vielleicht, Mary, die ein bisschen anders denkt als du, die kannst du nicht mehr aushalten und sprichst nicht mehr mit ihr. Und dabei vergessen wir, wie furchtbar Trump eigentlich ist.
This, you know, Mary, who thinks almost exactly the same as I do about feminism, apart from one little thing, you can't stand her, you won't talk to her. You know, that's just how it goes on the left.
Oh, you're so right.
Dann fokussieren wir jetzt mal auf unseren größten Feind. Unlängst sind zahlreiche Frauen an die Öffentlichkeit getreten und schildern sexuelle Belästigung und Vergewaltigung durch den mächtigen Filmproduzenten Harvey Weinstein. Als Antwort darauf twitterten weltweit Frauen unter dem Hashtag MeToo ebenfalls Erlebnisse von sexualisierten Übergriffen. Der Hashtag erhielt 1 Million Erwähnungen in nur 2 Tagen. Was mich in der Beobachtung dieser Geschehnisse rund um Harvey Weinstein wirklich erstaunt, sind 2 parallel auftauchende Aussagen. Einerseits hört man, wie alle sagen, ja, bei Harvey Weinstein haben das ja alle irgendwie gewusst, das war allen klar. Und andererseits hörst du überall Stimmen, die sagen, was? Sexuelle Übergriffe sind so häufig? Das ist wirklich ein so großes Problem? Wie geht das zusammen, frage ich mich.
It's cognitive dissonance. And cognitive dissonance is a hell of a drug.
Das ist kognitive Dissonanz, ganz ehrlich. Es ist nicht so, dass die Menschen das alles nicht gewusst hätten. Sie dachten einfach, es sei okay. Die Menschen, also hauptsächlich Männer, erlaubten sich einfach überzeugt zu sein, dass das alles okay ist. Wenn sie wirklich gewusst hätten, dass so viel Schreckliches passiert, hätten sie sich gewehrt, hätten etwas unternommen. So aber haben sie sich einfach entschieden, es nicht wissen zu wollen und der Summe dieses Wissens einfach aus dem Weg zu gehen, die Teilstücke absichtlich nicht zusammenfügen. Dass sich jetzt diese ganzen Teilstücke zusammenfügen, ist ungemütlich für alle, aber insbesondere für jene Männer, die von diesem absichtlichen Nichtwissen profitiert haben. Dieses Unbehagen müssen wir jetzt aushalten und schauen, was daraus entstehen kann. Das habe ich auch all den Männern gesagt, die mir in den letzten Wochen geschrieben haben und sich so erschreckt und überrascht über das Ausmaß der Sache geäußert haben. Ich kann jetzt nichts tun, damit sie sich besser fühlen. Das wird nicht helfen. Was wirklich hilft, ist genau hinzuschauen, woher dieses Unbehagen kommt, darüber zu reflektieren und sich zu fragen, wie es anders werden könnte. So wird dieses Unbehagen produktiv.
Turning it over, looking at the shape of it and asking how things can be different, that this discomfort is productive.
Das sagt die feministische Autorin und Journalistin Lori Penny. Im zweiten Teil des Interviews sprechen wir mit ihr unter anderem über Rassismus. Und im zweiten Teil wird auch diese Dame hier ein Thema sein, Beyoncé mit Flawless.
We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
You wake up, post up, round round in it, blossom on it. This diamond, my diamond. This rock, my rock. I woke up like this. I woke up like this. We flawless, ladies. Flawless, ladies, tell them, say, I look so good tonight. Goddamn, goddamn, say, I look so good tonight. Goddamn, goddamn, goddamn. Mama taught me good home training. My daddy taught me how to love my haters. My sister told me I should speak my mind. My man made me feel so goddamn fine. I'm flawless. Wake up, flawless. Post up, flawless. Run around in it, flawless. Blossom on it. My diamond, this rock, my rock. I woke up like this. I woke up like this. We flawless, ladies. Tell them I woke up like this. I woke up like this. We flawless, ladies. Tell them, say, I look so good.
Rabe Info. Zurück zum Interview mit der feministischen Autorin Lori Penny. Geneva Moser vom queer-feministischen Radiomagazin Lila Blues hat sie zum Gespräch getroffen.
Du hast vorhin von Teilstücken oder Patterns gesprochen, die durch den Hashtag MeToo nun endlich zusammengefügt werden. Was meinst du damit genau?
All of these individual cases. Most people who were involved, particularly the victims, have been convinced that, you know, they're the only ones that.
Alle diese individuell Betroffenen waren überzeugt, dass sie die einzigen waren und dass die Personen, die sie verletzen, gesetzlose Ausnahmen sind oder dass diese einfach einen schlechten Charakter haben. Die Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, waren davon überzeugt, dass hinter all dem keine größere Struktur steckt. Aber je mehr Personen sich nun äußern, desto mehr wird klar, dass es sich um eine gesellschaftliche Struktur handelt, um allgemeine Muster. Und als Spezies, die Teilstücke zusammenfügen muss, um zu verstehen, können wir erst jetzt mit diesen Teilstücken das Übergeordnete fassen. Sexuelle Gewalt durchzieht jede gesellschaftliche Ebene. Jetzt können wir uns entscheiden. Entweder ändern wir das oder wir entscheiden uns wieder, alles zu vergessen.
Das Internet spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Die Selbsthilfegruppen in der zweiten Frauenbewegung, wo Frauen über ihre Gewalterfahrungen gesprochen haben, wurden jetzt mit dem Internet einfach quasi größer. Die erzählten Erlebnisse erreichen sehr viel mehr Menschen.
Absolutely. We have consciousness-raising groups of millions of people. And it can happen much, much faster.
Genau, und auch sehr viel schneller. Darum ärgert mich auch die ganze Propaganda, die sagt, das Internet sei ein schlechter Ort für Frauen. Das Internet ist nicht nur eine Sache für eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe. Natürlich passieren viele Übergriffe und Gewalttaten online. Aber ohne Netz wären diese ganzen gesellschaftlichen Bewusstseinsveränderungen punkto sexualisierter Gewalt nicht in so einem globalen und schnellen Ausmaß im Gange. Seit die ersten Frauen öffentlich über Harvey Weinsteins Übergriffe gesprochen haben, sind erst 2 Wochen vergangen. Und schon sprechen wir über eine globale soziale Veränderung. Und ich hoffe, dieser Schwung bleibt erhalten.
That's very, very fast indeed. And I hope the momentum can be maintained.
Wenn das Internet so wichtig ist, welche Rolle spielt denn Protest auf der Straße? Macht es einen Unterschied, ob Protest nun online oder auf der Straße stattfindet?
It's not that it doesn't make a difference. Okay.
Es macht schon einen Unterschied. Online kannst du keine physischen Räume einnehmen. Orte wie die Reitschule haben Dinge wie Community Meals, also Mahlzeiten für alle, wo man sich ganz physisch umeinander kümmert. Diese Art von Aktivismus kannst du online nicht machen. Aber wir haben auch eine Art Fetisch für physischen Protest und die große Masse, die auf der Straße demonstriert. Ich bin einfach nicht einverstanden damit, dass das als die wichtigste Art von Protest oder Widerstandsform gilt.
Physical world protest or kind of resistance movement that you can have at all.
Eine andere Sache, über die wir unbedingt sprechen müssen. Gegenwärtig beobachten wir eine besorgniserregende Instrumentalisierung feministischer Argumente für rassistische oder sogenannte fremdenfeindliche Positionen. Wie können wir uns dagegen wehren?
It's deeply racist and we have to reject it at every stage. Honestly, there is no place within modern feminism for this kind of argument.
Ja, da passiert gerade viel ausgesprochen Rassistisches in unserem Namen, was wir unbedingt ablehnen und verhindern müssen. Muslimas und Frauen muslimischer Abstammung bekämpfen zurzeit sehr engagiert diese Propaganda, dass der Islam schlecht sei für Frauen. In jedem kulturellen Zusammenhang gibt es Feministinnen. Weiße rechte Männer beuten das feministische Vokabular aus, um alle People of Color und migrantischen Frauen zu dämonisieren. Das geschieht nicht in emanzipatorischer Absicht für diese Personen, zum Beispiel Frauen mit Hijab, also dem Kopftuch, sondern aus einer rassistischen Motivation heraus. Alle diese Beispiele, wie sie in den Medien kursieren, diese Idee, dass migrantische Familien zu viele Kinder haben, all diese Attacken gegen Frauen mit Hijab, die Idee, dass Weiße plötzlich zur Minderheit im eigenen Land werden, was auch immer das bedeuten soll, all das ist massive, hasserfüllte Gewalt, kein Feminismus. Frauen tauchen in diesen Argumentationen nur als Besitz auf. Daher kommt auch diese ganze Idee, dass Frauen vor dem dämonisierten Fremden beschützt werden müssen. Es geht im Kern um Besitz, der geschützt werden muss. Das sind dieselben Menschen, die den Zugang zu Abtreibung erschweren, die Frauen auf ihren Platz in der Familie verweisen oder von der Lohnarbeit fernhalten wollen. Es sind dieselben, die auch massiv homophob sind, und das sind nicht unsere Verbündeten im Feminismus. Wenn du dir selbst zuhörst, wie du deren Argumente wiederholst, dann musst du dir dringend ein paar Fragen stellen.
And these are not friends to women. And if you find yourself echoing those arguments, you should really question where they're coming from.
Im Tessin gibt es ja bereits ein Gesetz gegen den Niqab, den Gesichtsschleier.
It is not the job of the state to tell women what they can and cannot wear.
Ja, warum ist das so? In Frankreich, in Deutschland und in Großbritannien wird das ebenfalls diskutiert. Warum genau der Niqab? Es ist nicht der Auftrag des Staates, Frauen vorzuschreiben, was sie tragen sollen und was nicht. Jedes Kleidungsstück kann empowernd sein oder eben entmächtigend, wenn dir jemand vorschreibt, es zu tragen. Diese Idee eines Verbotes ist reiner Dog-Whistle-Rassismus, also Rassismus, der vorgibt, keiner zu sein. Es ist ein symbolischer Akt, bei dem sich der Staat einerseits an die Rechten verkauft und damit sagt, schaut, wir halten islamische Kultur klein, und sich andererseits an die liberale Mitte wendet und sagt, wir beschützen Frauen. Keine Person, die den Niqab trägt, hat nun ein leichteres, eben beschützteres Leben. Muslimische Frauen mit Niqab, die tatsächlich häusliche Gewalt erleben, werden nun nicht mehr in der Lage sein, das Haus zu verlassen. Wenn der Staat schon etwas gegen häusliche Gewalt unternehmen will, dann soll er mehr Frauenhäuser eröffnen und ein Sozialsystem institutionalisieren, welches Frauen dabei unterstützt, gewalttätige Partner zu verlassen.
Die Feministin und Philosophin Nina Power kritisiert das Gesetz gegen den Niqab oder den Hijab als kapitalistisch. Es regelt quasi den Zugriff auf weibliche Körper.
Ja, genau. Die Idee ist, dass Frauen sich nicht bedecken dürfen. Also, dass Frauen ihre Geschlechtsidentität vielmehr so performen sollen, wie es in kapitalistischer Konsumlogik vorgesehen ist. In anderen Worten, Frauen sollen eine sexualisierte, nackte, sichtbar schöne Weiblichkeit zeigen. Wir sollen gefallen und uns bitteschön dadurch befreien, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen.
Heutzutage scheint Feminismus ja quasi Mode zu sein. Ich mache mir da manchmal Sorgen, ob der neoliberale Kapitalismus die radikale Kritik des Feminismus unterwandert hat und nur das übrig lässt, was nett und hübsch und verkäuflich daran ist.
You know, now in H&M you can walk in and buy a T-shirt that says feminist. But look, I don't think...
Heute kannst du in den H&M gehen und dir ein Feminismus-Shirt kaufen. Und trotzdem glaube ich nicht, dass der neoliberale Kapitalismus verstanden hat, worum es eigentlich geht. Feminismus wird als Marke inszeniert. Aber selbst Menschen, die solche Feminismus-Shirts kaufen, werden schnell bemerken, dass es noch immer nicht cool und anerkannt ist, Feministin zu sein. Noch immer ist das an vielen Orten der Welt eine ziemlich mutige Sache. Der Kapitalismus versucht immer, seine eigene Herkunft zu kannibalisieren und sich die verkäuflichen Aspekte jeder Widerstandsbewegung einzuverleiben. Aber ich glaube nicht, dass das mit Feminismus funktioniert. Nur weil etwas Popkultur geworden ist, ist es noch lange nicht verwässert. Teilweise wegen der Art und Weise, wie Kommunikationstechnologien heute funktionieren, kannst du zwar ein kleines Feminismus-Handtäschchen kaufen, aber das kann gleichzeitig ein Einstieg in feministische Netzwerke sein oder in feministische Literatur. Das kommt nicht aus dem Nichts. Das wäre ein bisschen wie wenn du deine Lieblingsband nicht mehr hörst, nur weil sie jetzt populär geworden ist. So bin ich nicht. Ich mag Green Day immer noch. Ich war Feministin, bevor es cool war. Und ich finde es großartig, dass es heute mehr Menschen geworden sind, auch wenn deren Feminismus nicht perfekt ist. Das ist doch ein Lernprozess. Wenn zum Beispiel Beyoncé einen Satz aus Chimamanda Ngozi Adichies Buch in einem Hit singt, dann werde ich als weiße Mittelklasse-Person das nicht kritisieren, sondern finde es toll, dass Millionen von Mädchen das Wort Feminismus und eine einfache Definition davon in einem solchen Kontext hören. Das kann Leben verändern.
Valid opinion on Beyoncé, but look, the fact that she put this an extract from Chimamanda Ngozi Adichie's talk in one of her big singles a few years ago, it means that whatever else she does in the rest of that song, millions and millions of little girls are going to hear the word feminist and a basic explanation of what it means, and that's going to change some lives.
Das war eine gekürzte Version des Interviews mit der Journalistin und Autorin Lori Penny. Das ganze Gespräch gibt's kommenden Dienstag im queer-feministischen Radiomagazin Lila Blues zu hören. Weitere Infos zu Lori Penny gibt's auf unserer Homepage.
Radio-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Dienstag, den 31. Oktober. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste Info gibt es morgen Mittwoch, dann mit einer Reportage über Sojafelder in Argentinien und das Pestizid Glyphosat, welches in Unmengen eingesetzt wird. Und außerdem sprechen wir mit der Tatort-Schauspielerin Ursina Lardi über die Extremsituation Casting. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Geneva Moser, Wilma Rall und Michael Spahr. Mein Name ist Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.